Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Willkommen zum zweiten Teil der sechsteiligen Serie Bayerns Könige. In der Folge geht es um einen Ludwig den Ersten. Er hat selber gern gedichtet. Das italienisch-griechische Stadtbild, das was wir alle so schätzen, geht genau zurück auf ihn. Zudem war er ein Bewunderer und Liebhaber der Schönheiten. Aber mehr dazu in der Folge. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Ohren. Bei mir ist jetzt der Schorsch. Schorsch, grüß dich, hab ich die Ehre.
Servus, Mani. Heute sitze ich schon wieder richtig auf Kuhn.
Du sitzt auf Kuhn?
Ich sitze auf Kuhn.
Warum?
Weil ich das so Wahnsinn finde, was wir heute besprechen. Ich freue mich voll drauf.
Geh, du hast schon ein bisschen reingeschaut, was der alles gemacht hat.
Wahnsinn.
Wahnsinn, oder?
Ja, und das meiste weiß man ja eigentlich.
Man weiß, aber man weiß, dass man es nicht weiß. Man weiß nicht, dass man es weiß.
Ja, genau.
So quasi, wenn du umeinander gehst, ach, das ist vom Ludwig den Ersten, wenn du jetzt bei Bauten bist und das ist von ihm. Aber was weißt denn du alles?
Alles. Also ja, alles.
Oder fang einmal mit einer Sache an. Was ist das, was dich am meisten beeindruckt hat von dem? Wo der Hänger blim ist?
Also ich habe mir gemerkt, drei Sachen. Mhm. Wegen ihm feiert man das Oktoberfest.
Ja.
Dann der Philhellenismus.
Jawohl.
Also die Liebe zu Griechenland. Und deswegen schaut Minga so ein bisschen aus, wie es ausschaut.
Aha.
Und er hat die LMU da hingebracht, wo es hingehört nach Minga.
Sauber.
Und da gibt es noch ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, das waren so meine drei Highlights.
Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Du weißt was, jetzt fangen wir doch einmal von vorn an.
Jetzt fangen wir von vorn an, genau. Und bevor ich dir da ins Konzept grätsch.
Nein, du grätschst mir überhaupt nicht ins Konzept. Du hast ja, die Sachen hätte ich ja schon komplett vergessen, wenn du es mir nicht gerade gesagt hättest. Nein, Schmarrn. Nein, nur ganz kurz, wo er herkommt. Der Ludwig ist nämlich nicht in Bayern aufgewachsen. Nein. Er kommt aus der Linie in der Pfalz drüben noch. Das haben wir in der letzten Folge, wen es interessiert. Herzing, die letzte Folge auch über Max den Ersten. Mhm. Da geht es nämlich darum, wie die Wittelsbacher nach Bayern gekommen sind, beziehungsweise die Pfälzer Linie nach Bayern. Und er ist eben noch aus dieser Pfälzer Linie. Der ist dort aufgewachsen. In Straßburg ist er geboren, weil sein Vater damals im französischen Militär gedient hat. Er war natürlich ein Offizier. Und irgendwann war dann die französische Revolution. Dann haben sie fliehen müssen. Und in seiner Jugend hat jetzt er eigentlich gar keine so schönen Verbindungen zu Frankreich gehabt. In die Flucht, plötzlich aus der Heimat weg von da drüben. Dann ist er umeinander mit seiner Familie. Und das Allerschlimmste für ihn war, der König, der französische König, das war sein Taufpate.
Der Ludwig der 16.
Ludwig der 16.
Der 14. war der Sonnenkönig, gell?
Der 14. war der Sonnenkönig. Und jetzt haben die den 16., also den Ludwig den 16., aufs Schafott ab, rüber ab, weg.
Ja. Wie war das? Die Revolution frisst ihre Kinder. Nein, das war dann nur mal ein Stückchen weiter.
Naja, ich kenne den Ausspruch. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der da herkehrt. Genau. Und da kommt jetzt der her. Und dann mit 13 Jahren, wie er war, und zwar 1799, hat er sein Vater die Herrschaft in Bayern übernommen. Und 1806 ist Königreich geworden. Das haben wir das letzte Mal schon gehabt.
Genau.
Und 1825 ist jetzt der Ludwig der Erste auf dem Thron.
Gestiegen.
Ja.
Gestiegen worden.
Ja, weil sein Vater gestorben ist.
Ja, ist nicht so schön. Mhm. 1825, jetzt muss ich kurz rechnen, da war er 29.
Ah, jetzt pass auf, der ist 1786, nein, 39. Dann 39 war der schon.
Das war ein perfektes Alter. Das
ist eigentlich ein gutes Alter, gell?
Ja. Aha. Eine neue Perspektive.
Das erklärt auch ein bisschen, weil wir kommen jetzt in der Folge ja drauf, was der alles gemacht hat. Und das ist schon wirklich beeindruckend.
Das
am Ende wäre es sagen, das ist krass. Man muss aber auch sagen, nicht erst während er König war, hat er angefangen mit den ganzen Sachen, sondern eben vorher schon
vorher, als
er
Kronprinz war.
Und danach auch, genau, er hat er dann abgedankt am Ende. Jetzt hast du das Finale schon verraten. Da hat er auch noch weitergemacht mit seiner Bautätigkeit ein bisschen.
Genau, jetzt schauen wir, also jetzt fangen wir vorne an.
Jetzt haben wir es ja.
Jetzt ist er in Minga.
So, ja genau, jetzt ist er in Minga und da hat er dann natürlich Unterricht genossen. Er ist dann auch auf die Uni gegangen. Mhm. Er hat in Landshut studiert, weil die Uni war ja damals noch in Landshut.
Genau.
Und in Göttingen hat er studiert. Dann hat er sich für so alte Geschichte interessiert, also für die Studienfächer her. Im Rechnungswesen muss er wohl gut gewesen sein und Literatur und Sprachen.
Ich erkenne da so gewisse Ähnlichkeiten, Moni.
Mit dir, oder? Mhm. Ach, hör auf. Bist du vielleicht der heilige Ludwig der Erste?
Ich war 39, ich bin sprachaffin, Rechnungswesen kann ich auch. Also ich meine, ich qualifiziere mich da gerade.
Ja, aber jetzt pass auf, kostet die Sprachen? Französisch, Italienisch, Spanisch? Und später hat er nur Russisch gelernt.
Nein, jetzt bin ich raus.
Und Kronprinz bist du auch nicht.
Das sagst du.
Von wo ist denn? Kronprinz von der Max-Vorstadt.
Geht schon wieder los. Können wir wieder die ganzen Beleidigungen anhören. Mann, ich glaube, es ist besser, du konzentrierst dich aufs Thema.
Aufs Thema willst du dich konzentrieren. Was tätst jetzt du da, wenn du wirklich Kronprinz warst?
Wenn ich jetzt Kronprinz
war. Ja, du musst ja einfühlen in die Sache. Mhm. Und dann wurde dir eine Heirat vereinbart. Hättest du da Lust drauf?
Nein, ganz ehrlich, nein. Nein, da war ich raus. Also das mehr hätte ich nicht.
Da warst du raus.
Ja, dann kriegst du einen rechten schieren Schirm und den kannst du einen Lebtag lang anschauen.
Wenn du Pech hast, schon, ja.
Nein, das brauche ich nicht.
Wie ein Ludwig sein Vater in Bayern antreten ist, dann hat er einen Vertrag gemacht mit Russland. Mhm. Und damals ist drin gestanden, dass der Ludwig die Tochter vom Zaren da
die Katharina.
Nehmen soll. Die, glaube ich, hat Katharina geheißen, ja, genau. Dann ist er aus der Verbindung nichts geworden. Der Ludwig wollte eigentlich sogar tatsächlich. Aber der Napoleon hat ein Auge auf die geworfen und wollte die zwischenzeitlich einmal heiraten. Das, glaube ich, ist dann gar nicht passiert. Aber und dann hat der bayerische König natürlich zurückstecken müssen.
Ja, klar. Du, und wenn der Napoleon zurückstecken müsste, dann war es wahrscheinlich gar gewesen mit dem bayerischen Königreich.
Naja.
Das war es nicht wert.
Nein. Aber was darfst du denn dann machen? Dann hat er nämlich gehört, es muss da zwar ganz hübsche Dichter geben, und zwar in Sachsenenden. Sachsen-Hildburgshausen hat das geheißen. Dann ist er da hingefahren, hat sich die angeschaut, hat gesagt, oh, die gefällt mir, nehme ich mit.
Also die hat er einfach mitgenommen?
Ja, also jetzt nicht einfach so übertragen. Dann muss er natürlich seinen Vater fragen, und der Vater muss ihm da schriftlich irgendwie geantwortet haben, dass, naja, also, Geld bringen sie ja wohl nicht viel mit, oder bringt sie ja wohl nicht viel mit, aber das Gute ist, das ist jetzt nicht bedeutend, das Haus, wo sie rauskommt, aber dennoch adlig halt, und da wird es eigentlich keine Probleme mit den anderen Großmächten geben. Ja,
dann also wunderbar, politisch korrekt geheiratet.
Politisch korrekt.
Geheiratet, und dann haben sie ja richtig...
Attraktiv geheiratet, ja.
Attraktiv geheiratet. Mhm. Ja, was ich schon machen darf, also das war schon ein Traum,
ja.
Wenn es dann eine Hochzeit
war. Jetzt sag eine Prinzessin heiraten oder alles, was ich
weiß. Nein, Prinzessin, nein, aber so eine Feier haben, weißt du, wo du dann sagst, auf der Theresienwiesen wird deine Hochzeit ausgerichtet und die Leute feiern das bis in alle Ewigkeit.
1810
war 1810. Das. Und wir feiern es heute. Gut, heuer nicht, aber nächstes Jahr wieder das Oktoberfest.
Hoffentlich, ich klopfe auf Holz. Die Therese hat es geheißen,
die gell? Therese, genau.
Die Therese
von Sachsen-Hildburgshausen. Du, die, wie ihr Namen schreiben hat können, hat die das ganze Alphabet beherrscht.
So ähnlich, oder? Ja. Auf alle Fälle. Meinst du, dass die schreiben hat können? Wahrscheinlich schon. Die
hat gut schreiben lassen. Nein, wahrscheinlich schon.
Gewiss haben die schreiben können. Ja, dann hat er die halt geheiratet, 1810, und
war eine Liebesheirat quasi.
Ja.
Das war schön.
Ja. Ein Hund war es auch, gell?
Sie.
Er.
Also, sie war ja schon Zagsflöder.
Nein, sie war kein Flöder. Von ihrer muss er viel verlangt haben, so dass sie vorbildlich lebt und muss auch eine gute Mutter und gute Ehefrau und alles gewesen sein. Also wirklich top.
Also was ich so rausgelesen hätte, hat die sehr, also das muss ich mir vielleicht jetzt noch entschuldigen.
Oh ja, jetzt
sag ich. Das darf man nicht sagen, jetzt sagst Flöder. Aber was ich so rausgelesen hätte, dass die einen sehr, wie soll ich sagen, hochgestellten Wertekodex gehabt hat.
Aha, ja.
Also muss schon... beeindruckende Frau gewesen sei.
Ja.
Aber eher halt so ein bisschen im Hintergrund, gell?
Ja, so teilweise, gell? Ja. Teilweise ein bisschen im Hintergrund. In der...
Also sagen wir mal so, sie war jetzt kein Michelle Obama.
Nein.
Und, aber auch kein, wie hatten die anderen? Das hätte ich fast schon gesagt, das darf man nicht sagen.
Michelle Obama, weil...
Und die andere, die danach...
Noch wen jetzt?
Die Svetlana, wie heißt sie? Die vom Trump.
Oh, Wahnsinn. Wirst du von der bayerischen Königsfamilie aus dem 19. Jahrhundert zu Trump und zu den amerikanischen Präsidenten des 21. Aber Jahrhunderts?
Dass mir das nicht einfällt.
Was? Ja, die...
Svetlana.
Ich weiß nicht, ist das jetzt wichtig?
Nein. Also irgendwo dazwischen war die
Therese. Okay, wir sind jetzt in Bayern.
Jetzt sind wir in Bayern, bleiben wir in Bayern.
Okay, jetzt muss ich die Verbindung wieder herstellen. Die einzige Verbindung, die mir gerade einfällt, die ist, dass beim Karolinenplatz das Amerika-Haus dort ist.
Das war auch meine gedankliche Abzweigung.
Gell? Mhm. Ja, und die ist nämlich, und der Karolinenplatz ist nämlich auf der Achse von der Brienner Straße, die direkt natürlich ist es Max-Vorstadt, und die direkt zum Königsplatz
geht. Aber da kommen wir später dazu, da muss man das Thema heiraten.
Später. Ach, du willst heiraten noch ein bisschen?
Ja, oder hast du noch was?
Na?
Also Rauschendes Fest, 1810.
Rauschendes Fest, da hat sie jetzt, da haben sie halt angefangen, da haben auch mal eine Folge gemacht zum Oktoberfest, also jetzt war gerne eine, darum führen wir das auch nicht so aus, aber am Anfang war nicht der Pferdelrennert und über die Jahre ist halt das dann jedes Jahr wieder gefeiert worden.
Genau, das Fest war schon ziemlich rustikal.
Mhm. Ja, was man vielleicht sagen kann, was immer ein bisschen so interessiert, er war jetzt kein Frauenverächter. Nein. Der muss die schönen Damen geliebt haben oder Ming haben, wie man so sagt.
Jetzt wird es mal wieder ein Melania Trump, heißt es.
Super.
Ja, jetzt kann ich wieder weitermachen.
Super. Gut. Gott sei Dank, bist du jetzt wieder dabei.
Jetzt bin ich dabei.
Ja. Und jetzt gehen wir doch zum Max Vorstadt. Hä?
Zum Königsplatz.
Mhm. Ja. Max Vorstadt heißt ja Max Vorstadt, weil sein Vater, der Max, angefangen hat, da das stadtplanerisch zu gestalten. Aber wirklich, die Bauten sind viel von ihm. Jetzt zitiere ich da was er gesagt hat. Er hat gesagt, ich will aus München eine Stadt machen, die Deutschland, damals Deutschland nur mit T geschrieben, so zur Ehre gereichen soll, dass keiner Deutschland kennt, wenn er nicht München gesehen hat.
Ha. Aha. Das ist ein Anspruch.
Ja, was mir da gefallen hat, ist, er hat ja gewusst oder vielleicht wollte das nicht, militärisch mitspielen. Die meisten Großen versuchen ja militärisch aufzubauen. Und er hat irgendwie seinen anderen Weg versucht. Er hat gesagt, nein, ich mache das architektonisch, künstlerisch und dann auch wissenschaftlich, aber eher so das Künstlerische, Architektonische, war ihm wichtig, dass da keiner an Minger vorbeikommt.
Also ein hehres Ziel.
Mhm.
Sehr musisch, gefällt mir.
Mhm.
Gefällt mir, das, ja.
War aber auch nicht einfach, gell? Weil die Stadt München, also du musst vorstellen, ich weiß bloß 1800 waren es so circa 50.000 Einwohner, da weißt du, wie klar das war. Und der hat halt Bauten außerhalb gemacht, also bis hin zur Theresienwies, wo ja Oma dann, der hat auch die Bavaria gebaut, genau. Gell? Und die Ruhmeshalle da dahinter.
Richtig,
ja. Ist ja auch, geht ja auch auf ihrem zurück. Und die Stadt hat gesagt, Stadt München, hey, das ist ja Wahnsinn, Ludwig, was du da alles baust, und wollte teilweise nicht mehr mitziehen. Und dann hat er gesagt, ja, wenn sie da nicht mitzieht, dann verlege ich die Residenz weg von München. Da war Minger nicht mehr Königssitz gewesen.
Das war unvorstellbar. Hat er gesagt, wo das Healing da? Der hat jetzt nichts gefunden.
Jo, das hat er gesagt. Ich meine, dass das irgendwo Richtung Franken war. Ich glaube, dass das Bamberg oder Würzburg vielleicht war.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, welcher von denen das war,
aber Richtung Fränkisches, Franken.
Ja. Also nicht mehr Minger.
Genau.
Müssen wir es merken. Nicht mehr Minger. Stell dir das mal vor.
Und dann daten die vielleicht unser Oktoberfest feiern.
Überlegt er, ja, gut.
Kann vielleicht sein, oder?
Das war ein bisschen danach, also das war schon 1810 die Heirat. Aber jetzt stell dir mal vor, dann war Franken das Zentrum von Bayern. Was das für ein komplett anderes Ding war, irgendwie war.
Das war interessant eigentlich, was das alles gemacht hätte.
Dann war wahrscheinlich der ganze Münchner Großraum auch wirtschaftlich nicht so erfolgreich.
Wahrscheinlich nicht,
weil
nicht
so entwickelt. Weil früher umgesiedelt worden war. Stell dir vor, die ganzen Bauten, da hätte er gesagt, okay, gut, wenn ihr nicht wollt, dann baue ich das um. Und die hätten wahrscheinlich gesagt, na logisch,
her damit,
Kim, und mach das alles.
Ja, wir helfen da.
Boah.
Haben wir Glück gehabt.
Hat Minger Glück gehabt sozusagen, ja. Ja, sag einmal, Max Vorstadt, Königsplatz, nach dem griechischen Vorbild hat er da viele Sachen bauen lassen.
Ja, genau, also die Propylen.
Ach, du weißt sogar, wie das heißt.
Wie die Säulenkapillare heißen.
Ich tue mir so schwer, das zu merken.
Propylen.
Das sind, du musst jetzt sagen, das ist das Tor auf dem Königsplatz, wenn man in der Straße direkt drauf zufährt, dann ist es so eine Art Tor. Also man kann nicht durchgehen oder durchfahren, aber...
Also wenn du jetzt von der Brenner Straße,
genau,
vom Karolinenplatz Richtung Stiegelmeierplatz hatscht.
Ja, genau.
Genau, und dann hast du aber links und rechts auch nochmal zwei.
Genau, und da hast du, was hast du denn da?
Da ist einmal die, ach Gott, die, das eine ist die Rückseite von einem Kloster und das andere ist die Glyptothek.
Genau, die Glyptothek und das andere, glaube ich, so eine antike Sammlung, irgendwas ist da drin. Geht auf Erm zurück.
Und da ist er, da schließt er dann quasi gleich Bonifatius, oh, das Kloster. Und da ist er ja beerdigt.
Ach, da ist
also das. Also Teile von ihm, nicht alles, weil das Herz ist ja woanders beerdigt.
Das Herz ist in Altötting, gell?
Genau.
In der Gnadenkapelle.
Genau.
Wie von so vielen Herrschern Bayerns und die Könige. Ah, da ist die Bonifatius. Ich habe es nicht mehr nachgeschaut. Ich habe bloß gelesen, dass er da beerdigt worden ist.
Ja, doch, weil ich habe mich verwechselt, die Kirche. Aha. Ich habe andere im Kopf gehabt. Ich habe gedacht, nein, schaust du nach, wo die ist.
Aha.
Und dann habe ich das gesehen und dann auch die Nähe zum Königsplatz.
Mhm. Weißt du, was die Propylen oder zu welchen Ehren das sie baut oder an wessen Erinnerung die baut worden sind? Nein. An die griechischen Befreiungskriege.
Ah, das habe ich nicht gewusst, okay.
Du sagst ja Phil Helene, also ja. Auf gut Deutsch, ein Griechenfreund.
Ja.
Und, oder griechischer Denker, so der das gern mag. Und das war der Ludwig I., das war ein Freund der Griechen. Und die Griechen haben sie von den Türken, beziehungsweise damals war es ja Osmanisches Reich, befreit. Und dann hat er eben das den Befreiungskriegen da gewidmet.
Ah, okay. Dann macht es auch Sinn, frage ich mich gerade, dass da in der Nähe die Türkenstraße ist.
Nein. Weiß jetzt nicht, dieser noch ein bisschen weg, oder?
Das ist die zweite Parallelstraße, ja.
Die zweite, also.
Also die geht ja ab vom Karolinenplatz. Nein, das ist die Baderstraße. Das ist
Baderstraße.
Und dann, nein, die ist zweit weg.
Die ist schon ein Stückchen noch weg, gell?
Krampf.
Oder ja, vielleicht hat er es weggeschickt, vielleicht, ich weiß nicht. Oder
umbauen lassen.
Irgendwas hat er da vielleicht angestellt.
Man weiß es nicht.
Man weiß nicht, ja. Phil Helene, man weiß nicht genau warum, oder weiß man warum. Ja, warum ist er so ein Griechenlandfreund gewesen? Weil er hat gedacht, also er war auch Italienfreund, der war dann früh in Italien auch beim Reisen, aber von der Architektur her und von der Kultur her hat er halt dieses antike Griechenland einfach so verehrt. Und er hat gedacht, dass er quasi den Bayern, dem bayerischen Volk, über die Architektur und dem Ganzen, weiß nicht, wie soll man das ausdrücken, aber eine Kultur vielleicht näher beibringen will.
Mhm. Also das war ja schon sein Anspruch, gell? Dass er halt einfach Bildung, Wissenschaft, eigentlich so die feinen Künste hierher bringt. Wie war es denn dann vorher in Mingen? Da muss der unglaublich weit zugegangen sein.
Ja, du brauchst ja gerade einmal die Bauten anschauen. Wenn du jetzt einmal sagst, das alte Mingen, wie das war, bevor er gekommen ist. Wenn du jetzt mal die Grenzen anschaust, da, wo die Feldherrenhalle war, da war ja das Schwabinger Tor.
Genau.
Also da hat es aufgehört. Dann hast du das Isertor, Sendlinger Tor, Stachus. Wenn du da das so schaust, dann kannst du ungefähr schon ein bisschen Dinger, quasi das Zentrum von Mingen.
Ja.
Und alles draußen da war zum Teil schon ein bisschen was, aber das hat dann er und sein Vater natürlich viel gemacht.
Ja. Ja. Beispiel Ludwigstraße.
Die Ludwigstraße geht auf ihm zurück oder einfach baut.
Zack, bumm, vom Reißbrett.
Vom Reißbrett, Leo von Klenze war da einer von den Bauherren, auf den hat er viel vertraut. aber der hat dann einmal was gesagt.
Dann war er gleich weg vom Fenster.
Jetzt pass auf.
Dann ist er im Gange wie ein Taufpaten.
Ja, der wollte wie ein Taufpaten. Ach so, ja, nicht ganz. Du meinst mit Ludwig den 16., oder? Der hat ja wahnsinnig viel gebaut in Mingen. Das ist, wenn du das anschaust, das ist echt krass. Aber dann hat er sich beschwert, weil der Ludwig, der wollte halt aus Mingen so viel machen und wollte da kulturell wirklich einen Leuchtstern setzen. Und dann hat er halt, Leo Glänze hat sich dann irgendwann einmal beschwert, München ist nicht Rom und Herr Meier ist auch kein Farnese oder Petit. Da hat er gesagt, also so, es muss ja noch einen anderen Spruch geben, aber den bringe ich jetzt gar nicht mehr zusammen, wo ich einmal gelesen habe, dass quasi aus diesen biertrinkenden Bayern irgendwie keinen, ich weiß jetzt nicht, weinsaufenden Römer oder irgendwie so, du weißt schon, was das geht, aus dem Banausen quasi keinen Kenner nicht machen.
Boah, das muss man sich gefallen lassen, gell?
Das muss man sich alles gefallen lassen, weißt du, da hilft ja bloß eins, Selbstbewusstsein.
Das haben
wir. Ja, das haben wir.
Das hat wirklich. Der Münchner per se, glaube ich, hat das.
Ja, das hat er.
Oder?
Ja, das darf ich schon sagen.
Gibt nichts Schöneres, als wir auswärts über die eigene Stadt schwärmen.
Ja.
Das macht der Münchner.
Ja, das stimmt.
Und der Münchner sagt ja auch Münchner. Wir sagen immer Mingen als Zutreuste.
Du weißt was, das Hobby fei auch immer, also ich kenne das auch, wie du sagst, dass der Münchner München sagt, aber irgendwo habe ich dann aufgeschnappt, dass ganz früher das trotzdem Mingen geheißen hat, auch in München da. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber.
Nein, das wird halt, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich sage halt einfach so, wie es mir gerade einfällt.
Aber wahrscheinlich sagen sie seit 100 Jahren schon nicht mehr Mingen, sondern München. Aha, da sagt einer Mingen, aha, der kommt aus dem Ausland, also Umland, meine ich
jetzt quasi. Aus dem tiefsten Bayern.
Aus dem tiefsten Bayern.
Der kann mir froh sein, dass er die Luft schnaufen darf und aufrecht gehen kann. Ja, so ist es schon manchmal.
Du, dann oder? Gehen wir doch lieber zur Ludwigstraße zurück. Da war vorher ein Gasthaus, wo jetzt die Feldherrenhalle ist und seine Loggia nach italienischem Vorbild. Und wenn du diese ganze Ludwigstraße so anschaust, alles so Klassizismus, nimmt man ja quasi das alte nochmal auf neu nachgebaut, viel italienische Sachen da.
Du hast ja, also ganz vorne ist ja die Theatinerkirche, die hat jetzt nichts mit dem zu tun gehabt, die hat es ja schon länger gegeben.
Genau, die war schon vor, aber auch nach einem Vorbild, und zwar, ich glaube, in Rom war die Kirche gewesen.
Ja, genau.
Mhm, aber war schon vorher. Mhm. Er war ja, also wir reden jetzt, was er viel da hat, ist er so, dass natürlich auch vorher hat schon Bestrebungen und Bauten gegeben und italienische Sachen nachgeahmt, aber er hat halt nochmal sauber Gas gegeben. Gell?
Ja, so mit durchgezogen.
Aber jetzt, du warst gerade irgendwo am Abheben, wo willst du denn hinfliegen?
Einfach nur durch die Ludwigstraße.
Ah, durch die Ludwigstraße.
Genau. Nein, ich finde die heute noch schön. Und eigentlich darf ich schön finden, wenn man die Ludwigstraße verkehrsberuhigt. Jetzt stell dir mal vor, wenn du da so eine Flaniermeile hättest.
Gibt es ja auch immer wieder so Ideen.
Ja, da kommt es her. Es gibt ja, wie heißt denn das? Das ist Street Life oder Green City Festival, irgend so ein Fest. Und dann sperren sie es ab und dann sie da Rasen auslegen und dann bauen sie auf die Straße so Kioske. Und
meinst du den Corso Leopold oder wie der heißt? Das ist dann in der Leopoldstraße.
Nein, das ist schon in der Ludwigstraße.
Ah, okay.
Also vor dem Siegestor noch quasi.
Genau, also ja. Siegestor ist ja die Trennung zwischen Ludwigstraße und Leopold.
Genau. Und ich meine schon noch davor, wo es halt nur Ludwigstraße ist. Und ich dachte, das so schön finden. Stell dir mal das vor. Da Restaurants und dann hast du da diese breiten Bürgersteige und da machst du dann Biergärten und Schanigärten und Gastgärten hier.
Ja, das ist halt natürlich schon brutal, gell?
Ja. Gut, jetzt werden wenn die ganzen Autofahrer werden sagen,
ja. Ja, verkehrstechnisch ist das schon ein bisschen
ein Ding. Wo saugt der Luft? Oh ja, genau. Mhm. Aber das war doch was. Das war doch schön. Vielleicht kann man es also temporär machen.
Temporär?
So im Sommer. Mhm. Nein, nur so als Idee.
Ja. Nehmen wir mal auf. Wenn wir jetzt ja gerade noch beim Philhellenismus sind, hast du, sagt dir das Datum was? Jetzt pass mal auf, ob ich das jetzt da gerade finde. Nämlich 20. Oktober 1825. Das ist das Jahr, wo er auf den Thron gekommen ist.
Mhm. 20. Oktober, da hast du Geburtstag.
Nein.
Nein, ich weiß nicht.
Da hat er eine Anordnung erlassen, und zwar, dass Bayern ab sofort mit Y geschrieben wird.
Nein. Doch. Stimmt, vorher hat man es mit I geschrieben. Mhm. Und ab da, ab 20. Oktober 1825.
Genau. Im Jahr seiner Thronbesteigung.
Da schon her. Mhm. Aber bayerisch schreibt man immer nur mit I.
Mit wem man den Dialekt meint, habe ich mich da jetzt halt erkundigt. Okay. Also bayerisch als Dialekt mit AI, und wenn man mit Y meint, dann bezieht man sie auf die Region oder auf das Staatsgebiet.
Ah, okay, das haben wir so Feinheiten.
Ja. Und I ist der Dialekt, genau. Und das Y kommt ja auch aus von den Griechen her, ja. Weil er halt eben das so gern mit hat.
Ein Fuchs.
Ja, krass, gell?
Das ist konsequent.
Ludwig der Erste hat uns das Y gebracht.
Ich finde es ja tatsächlich vom Schriftbild her schöner als wie das I. Also ich finde das Bayern mit Y, das schaut einfach gut aus.
Ja, mir gefällt es schon auch, muss ich schon auch sagen. Bin mir aber nicht sicher, ob das da drin liegt, weil man schon so gewohnt ist und weil es komisch ausschaut, wenn es mit I ist. Aber mir gefällt, ja, für mich ist es einfach komisch, wenn es mit I ist, wenn ich jetzt das lese.
Ist einfach stimmig. 1825 hat er das gemacht.
1825. Kannst du merken, wo er auf den Thron gekommen ist.
Gut, merke ich mal. Fragst du mich das nächste Mal ab?
Was heißt das nächste Mal? Ich frage dich am Ende ab.
Oh, muss ich mich kurz konzentrieren.
Ja, konzentrier dich. Was hast du sonst alles erfahren über ihn? Oder was hast du noch gesagt? Die LMU hast du erzählt.
Ja, genau. Gell? Das war ja in der Ludwigstraße ganz am Ende. Da hast du einmal den Geschwister Schollplatz und Professor Huberplatz. Und das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also mir gefällt das Gebäude.
Bei der Ludwigs-Maximilians-Universität mit dem Namen ist es so, dass der Maximilian, das ist sein Vater gewesen. Aber der Ludwig, das ist nicht er, sondern es war einer ganz früherer, der wo es, glaube ich, gegründet hat.
Ach, in Ingolstadt, 1472.
So in die Richtung, ich glaube, Ludwig der Bayer war das, oder wer das genau war. Ah, das okay. Hat schon, genau. Also hat jetzt nichts mit ihm zum tun. Aber warum man oder was man ihm dazu schreibt, das ist, dass er diese Uni von Landshut noch
Minger
geholt hat.
Genau.
Ja. Genau.
An die neu errichteten Gebäude in der Ludwigstraße.
Genau. So ist es.
So ist es.
Was hast du sonst noch gesagt eigentlich vorher?
Ja, du hast es ja angefangen, dass er so ein bisschen, wie hast du gesagt, ein Frauenliebhaber ist.
Ja.
Und natürlich muss man da immer wieder die Lola Montes zitieren oder hervorkramen. Mhm. Eine absolute Schönheit der Zeit. Mhm. Die siehst du ja heute nur in Nymphenburg in der Galerie der Schönheiten.
Genau, in der Schönheitengalerie.
Jetzt sage ich mal unter uns, meine, ich verstehe es nicht, warum die da hängt, aber es ist Geschmackssache.
Ja, ich finde, jeder hat einen anderen Geschmack, gell? Mhm. Weißt du, auf ein Gemälde, ich tue mich eh irgendwie schwer zu sagen, schaut da jemand gut aus oder nicht, weil ich finde, die Gemälde schauen fast alle gleich aus.
Die haben also die Handschrift von die Künstler.
Ich habe mir jetzt die Schönheitengalerie auch geschaut. Da die Fotos kannst du ins Internet gehen, die hängt jetzt in Nymphenburg. Also Ludwig, der Erste, hat da einen Haufen hübsche junge Damen malen lassen. Die hat er von woanders her gehabt, aber das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Auf alle Fälle, wenn du die Fotos alle durchschaust, klar schaut jede ein bisschen anders aus, aber irgendwie schon ganz ähnlich. Unterm Strich
irgendwie ein bisschen gleich, gell?
Und ich frage mich, ob die Maler auch tatsächlich nicht irgendwas glorifiziert haben, weißt du, irgendein Beutel einfach vor Augen gehabt haben und dann schon noch ein bisschen was von der Person übernommen haben, die wo dort war, aber dass die alle so ähnlich ausgeschaut haben, das wundert mich.
Ich glaube schon, dass man so nach den gängigen Schönheitsidealen gemalt hat. Ich meine, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Ludwig der Erste, der muss eine Mutter mal im Kopf gehabt haben, am Kopf gehabt haben, also im Gesicht. Und das siehst du ja auf keinem Gemälde, das hat man halt dann quasi dort mal retuschiert.
Weißt du, was mich, sag einmal, wann ist denn eigentlich Fotografie erfunden? Wann kann man, weißt du das ungefähr?
Mitte 19. Jahrhundert.
Ja, dann kann ich schon hingehen. Weil es gibt, also auf dem Cover zu der Folge, seht ihr es auch, liebe Leute, wenn ihr es nachschaut, es gibt auch ein Gemälde vom Ludwig. Ja, natürlich gibt es mehrere, aber eins so, das, was man immer sieht. Und auf dem und auf die anderen Gemälde schaut er ganz anders aus.
Als wie auf die Fotos.
Als wie auf ein Foto, was ich gefunden habe von ihm. Schaut wirklich deutlich anders aus.
Der hat wahrscheinlich ein Selfie gemacht und einfach einen winzigen Winkel. Ein
Selfie-Stick oder was? Also vielleicht hat er gesagt, Mensch, ich darf gerne ein bisschen anders ausschauen. Also
mal ein Selfie.
Seine Nosen schon anders, schon deutlich fein, gell?
Ja, ja. Aha. Die Vorzüge der Fotografie, gell?
Ja, Lula Montes. Besprechen wir nicht ausführlich, weil wir haben auch wieder eine Folge gemacht, Lola Montes. Da haben wir genau erzählt, wo die hergeben, was sie alles gemacht hat.
Genau.
Sie hat halt den bayerischen König Ludwig den Ersten
sauber im
Sturm um den Finger gewickelt. Wirklich relativ schnell, das war unglaublich. Und er hat am Ende viel sagen wegen ihr abdangen müssen. Ich glaube, dass es ein bisschen anders war. Das war damals die Revolutionszeit. Und das waren ein paar Sachen, wo das Volk unzufrieden war. Und das war eins davon.
Ja, das
und
war halt das so eine Summe aus verschiedenen Faktoren.
Halten können. Ja, greift mir vielleicht ein bisschen vor, warum hat er den abdankt? Ja, das mit der Lona Wolters war das Volk natürlich aufgebracht. Also 1848 hat er abdankt. Das waren aber mehrere Sachen. Das musst du sagen, da war ja Vormärz, in Frankreich ab 1830 da nochmal Revolutionen, auch in Deutschland, Hambacher Fest, die Bürger, kurzum, in einem Wort gesagt, die Bürger haben aufbegehrt, die wollten mehr.
Ja.
Haben gesagt, Freiheit, nationale Einheit und wollten mehrer Rechte. Und der ist unter solchem Druck gestanden, dann hat er wirklich mehrer Rechte zugestanden, hat unterschrieben und dann wollten sie noch mehrer Rechte. Und dann hat er abdankt, weil er gesagt hat, nein, wenn ich bloß mal unterschreiben muss und nicht mehr selber entscheiden darf,
dann mag ich kein König
mehr sein. Dann hat er an seinen Buben übergeben.
Max den Zweiten.
Und das zeigt aber auch, dass er einer war, der gestaltet hat und gestalten wollte.
Mhm.
Der wollte nicht irgendwie so ein bisschen Larifari umeinander.
Nein, der wollte halt einfach König sein.
Der wollte König sein. Ja. Sein Vater, der hat ja recht freiheitliche Tendenzen angestrebt. Der hat eine Verfassung, wo der Ludwig dann eine mitgearbeitet hat sogar, erlassen, Vorrechte für den Adel weckert, der Landtag ist eingeführt worden, war er überall dafür. Aber dann, wie er selber König war,
war ein bisschen zögerlicher
dann unterwegs. Dann hat er gemerkt, ja, wenn es jetzt einen Landtag gibt, dann kann man ja nicht mehr so schalten und weiten, wie er mag. Ja. Da sind ihm viele Gesetze nicht durchgegangen. Vorhin habe ich auch schon gesagt, mit der Stadt Minger zum Beispiel, die wollten ihm auch nicht mehr alles genehmigen. Das hat ihm dann nicht gefallen.
Muss halt schon meinen, gell?
Er hat am Anfang, wie er angetreten ist, hat er Pressezensur abgeschafft.
Ja, genau.
Und dann hat er es aber wieder eingeführt später.
Weißt du, warum er die Kehrtwende gemacht hat? War das ein Ergebnis von der Zeit der Revolution?
Ja, weiß.
Dass man das Volk nicht weiter aufwiegelt?
Ich weiß, warum er es abgeschafft hat wieder und warum er es wieder eingeführt hat. Warum er es abgeschafft hat, kann ich bloß vermuten und ich vermute, weil er ja schon so aus einem freiheitlichen Gedankengut eigentlich herkommt und sagt, der Mensch soll frei sein, und soll sagen, und da darf er, was er mag, zumindest im Großen und Ganzen. Und dann hat aber die Bevölkerung aufbegehrt, wollten immer mehrer. Dann hat es natürlich da auch Publikationen gegeben, die wo dann auch geschrieben haben, Bürger begehrt auf und so weiter.
Und dann
hat er gesagt, na scheiße, er ist zwar für das Freiheitliche, aber nicht, wenn es jetzt ihm so komplett beschränkt als König.
Nicht, wenn sie ihm das Wasser abgeräumt quasi.
Genau.
Und dann ist er wieder kassiert. Und dann ist er 48 abgetreten.
Hat er abgedankt, ja.
Da war er ja auch schon 62.
Da, genau.
Ja, ist eine gute Zeit.
Ist eine gute Zeit. Hat er noch 20 oder noch gelebt?
Genau. Bis 48, 68, das können wir gar nicht mehr rechnen.
Genau, bis 68, du rechnest doch gut. Ich bringe übrigens diesmal auch nicht so viele Jahreszahlen, weil die kann man sich eh meistens nicht merken.
Das ist ja brutal. Ich meine, da gibt es ja noch eine ganze Litanei, was er nur alles gemacht hat und wann er das alles gemacht hat. Ich habe mir da noch ein bisschen was aufgeschrieben, aber das können wir dann später noch machen, wenn du möchtest.
Ja.
Ich glaube, du hast noch einen Punkt, den du jetzt unbedingt einmal loswerden möchtest.
Passt auch zur Revolutionszeit, zum Schluss, wo nämlich, das war alles so, Lola Montes, die ist, jetzt hätte ich beinahe angefangen wieder mit den Jahreszahlen, also sagen wir mal so, zum Schluss von seiner Regentschaft war die da und da hat es aber dann davor auch noch eine lustige Begebenheit gegeben, nämlich 1844, also 4 Jahre bevor er aufgehört hat, und zwar hat es da die Bierrevolution geben. Die Münchner Bierrevolution.
Mhm. Machen jetzt raus damit.
Ich finde, das ist
ein Traum, der strahlt es mit, das müssen wir jetzt sagen. Wenn der Mani Bierrevolution sagt, dann strahlen seine Augen wie beim kleinen Kind am Weihnachtsbaum.
Ja, weil ich die Geschichte so krass finde. Der hat, also es hat eine Rohstoffknappheit gegeben, gell? Und dann ist der Brotpreis erhöht worden. Das haben die Leute mitgemacht. Aber wie dann der Bierpreis erhöht worden ist, dann
da war Schluss.
Jetzt pass auf, dann um 1 Pfennig, gell?
Ja, ja.
Bierpreis um 1 Pfennig. Das, wenn du heute Leute sagst, die aufs Oktoberfest gingen, das sag ich, das gibt's ja
nicht. Dann halberten sie enteidigen und dann sollen sie jubilieren.
Brutal. 1 Pfennig. Das war wirklich nicht so viel damals. Dann sind 2000 Leute durch Minger gezogen, haben das, die Glasscheiben, die Schaufensterscheiben, das Mobiliar von Münchner Brauereien zerstört.
Oh, richtig Rambazamba.
Und dann, und jetzt wird es wieder interessant, da merkt man, wo er dann so ein bisschen das Absolutistische ein bisschen ausgehängt ist, weil er hat so, weißt, menschlich war er eigentlich der Freiheitliche, so mit der griechischen Tradition und alles, aber dann in seinem königlichen Alltag wollte er halt schon machen, was er will.
Er wollte
halt
die Zügel in der Hand haben.
Wollte die Zügel in der Hand haben und das hat sich irgendwie bissen bei ihm. Und so war er doch ein widersprüchlicher. Klingel. Genauso wie mit seiner Ehefrau. Muss doch ein guter Ehemann gewesen sein. Nein, Kinder übrigens, aber dann auf der anderen Seite auch wieder
ein gescheiter Weiberer.
Ein Weiberer, so ein bisschen, wenn man es heute so sagen darf, ja. Genau. Aber zurück zur Bierrevolution. 2000 Leute ziehen da randalieren durch Minger oder zumindest zu den Brauereien. Dann will er das Militär einsetzen.
Da haben die harten Geschütze aufgefahren.
Ja, was meinst du, was passiert ist?
Die haben mit revolutioniert.
Das Militär hat sämtliche Befehle verweigert, weil sie gesagt haben, sie gingen nicht gegen die eigene Bevölkerung vor.
Das ist Courage.
Respekt, oder?
Ja, das ist Courage. Das ist gut.
Das machst du nicht einfach einmal so.
Ja.
So, was ist dann passiert? Ja, dann hat er nur ein paar andere Sachen probiert, dass er die durchkriegt. Dann hat er aber 4 Tage später einsehen müssen, nein, das wird nichts. Dann hat er die Bierpreiserhöhung um 1 Pfennig zurückgenommen.
Und dann war der Kassbissen.
Dann war der Kassbissen.
Ja, Wahnsinn. Das sollte man einmal machen.
Okay.
Wenn die Bierpreise auf dem Oktoberfest wieder steigen, gehen wir auf die Straße.
Es zeigt halt, du, wahrscheinlich kannst du es sogar durchsetzen. Weil das zeigt ja auch wieder, wenn sich die Bürger einig sind, dann kann der Regent
machen, was er mag,
aber er bringt nichts stand. Ohne die Leute geht es einfach nicht.
Wenn wir jetzt gar kein Bier mehr saufen würden.
Wenn wir kein Bier nicht mehr saufen würden. Ja. Also die Bierpreis, der Bierpreis, der Biertrunkboykott sozusagen.
Der BTK.
Nee,
BTB.
Weißt du, dass du dann das Münchner Rathaus in Knie zwingst, oder was?
Nein, das ist wahrscheinlich eher so ein Kampf auf verlorenen Posten. Das wird nichts.
Was er dann gemacht hat, das muss ich jetzt noch erzählen, nach dieser Bierpreisrevolution oder Bierrevolution, er hat dann im selben Jahr, im Oktober, also das eine war im Frühjahr, das andere im Herbst, hat er dann angewiesen, dass im Hofbräuhaus das Bier nicht von 6,5 Kreuzer auf 5 Kreuzer, also der Bierpreis, reduziert wird.
Er hat es nur billiger gemacht.
Ja, um dem Militär und der arbeitenden Klasse einen gesunden und wohlfeilen Trunk zu bieten.
Ja, Bier war lange Zeit als Grundnahrungsmittel angesehen.
Ist er heute noch, oder nicht?
Ja, flüssiges Brot.
Und da habe ich mir auch wieder gedacht, das passt sowas zu ihm. Er hat zwar diese Erhöhung zurücknehmen müssen, aber irgendwann hat er sich dann gesagt, nein, das lasse ich mir nicht gefallen, dass das Volk mir da irgendwas... Und dann hat er nur mehr zurückgetan, dass er ja nicht wieder nicht recht gibt.
Das war ein halbes Jahr später.
So wie man das denkt vielleicht. Ein halbes Jahr später, ja.
Gut, so richtig viel Zustimmungswerte hat es ihm jetzt ja auch nicht gebracht, wenn er dann 4 Jahre später abgetreten ist.
Mei.
Aber er hat halt quasi durchgesetzt. Er hat das letzte Wort gehabt.
Er hat so gesehen das letzte Wort gehabt, ja. Er hat übrigens eh viele Wörter gehabt, weil er war auch ein Dichter. Mhm. Der hat Gedichtbände ausgebracht, hat auch viele Gedichte oder seinen Lieben anscheinend auch mal vortragen. Ich habe mal in ein paar Gedichte eingelesen. Ich habe mir fast überlegt, ob ich eins vorlese. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Es gibt einige Gedichtbände und gar nicht eigentlich so schlecht. Schreibt über die Kunst, schreibt da über das Vaterland, schreibt ein bisschen über die Liebe. Also ein sehr interessanter Mischmasch.
Sehr interessant.
Sehr facettenreich. Sehr facettenreich. Alles dabei, hätte ich bald gesagt.
Für jeden was dabei.
Für jeden was dabei. Eins muss ich dir jetzt erzählen. Kennst du einen Franz Xaver Kränkel?
Na, freilich.
Kennst du, gell? Ja,
freilich.
Jetzt erzählen, liebe Zuhörer, Herz zu, ihr kennt den Ausspruch garantiert und jetzt wisst ihr, wo er herkommt.
Genau, also der Franz Xaver Kränkel war Kutscher
und... Also Pferdebesitzer, so ein großer, oder? Der war nicht bloß Kutscher.
Genau, nein, aber das, also wo muss man sagen, wo der Ausspruch herkommt, er war halt auf der Kutsche unterwegs, er war Pferdebesitzer, ja.
Aha.
Und er war halt auf der Kutsche unterwegs und hat dem König quasi die Vorfahrt genommen. Mit den Worten, wer ko, der ko. Das finde ich einfach gut.
Ich habe das, genauso hat er es gesagt, ich habe sogar das Zitat irgendwo da.
Jetzt pass auf. Stimmt, jetzt. Der hat ein bisschen mehr gesagt, gell?
Und zwar ein Wort hat er noch davor gesetzt. Majestät, wer ko, der ko. Weil damals hast du ja damals war er noch Kronprinz.
Prinzregent.
Kronprinz, also er war da noch nicht König. Und im Englischen Garten angeblich muss es passiert sein, da gibt es ein paar verschiedene Varianten, habe ich gesehen.
Aber die Kernaussage ist halt einfach super.
Die ist super, den darfst du nicht überholen. Und der Kränkel überholt den, wer ko, der ko. Majestät, wer ko, der ko.
Also das Majestät muss ich mir nur merken.
Wer ko, der ko. Ja gut, aber wenn du es jemand sagst, wenn du zu mir sagst, wer ko, der ko, das war natürlich schon schön, wenn du Majestät
sagst. Ja, das ist ja so natürlich sagst. Der Ausdruck meiner Wertschätzung,
ja. Mani. Da hat mir schon gefallen. Also,
das darf ich gar nicht mal bezweifeln.
Merkst du ruhig?
Mach ich.
Was sagt der Otto Brunn?
Otto Brunn?
Ja.
Otto Brunn sagt mir gar nichts. Otto Brunn?
Aha.
Otto Brunn, was gibt es denn in Otto Brunn?
Otto Brunn, der Name Otto Brunn, kommt oder geht zurück auf seinen Burm, an Otto.
Otto,
aha. Der Otto war König von Griechenland.
Eieiei, jetzt wird's hell, ja genau.
So hat er diese Befreiungskriege da gegeben, ja, genau. Wo sie die Griechen befreien lassen wollte. Und er war ja total ein Philhellene, das haben wir ja schon gehört. Und die hat er auch finanziert, die Befreiungskriege. Mhm. Nachher, wie sie befreit gehabt haben, dann ist jetzt überlegt worden, ja, wer soll jetzt das da machen, wer soll jetzt der König werden? Und dann haben sie da die Mächte, Großbritannien und so, ja, damals hat es ja England oder was geheißen, und ich glaube, Russland war dabei. Auf alle Fälle haben sie die alle überlegt, Mensch, durch das, dass ja der Ludwig der Erste so ein guter Griechenfreund ist, und da war es doch keine schlechte Idee, wenn die Griechen sich selber dazu entschließen würden, dass die Krone Bayern antragen werden.
Wenn sie die Griechen selber freiwillig dazu entschließen würden, okay.
Ja. Dann haben sie die Griechen auch dazu entschlossen.
Ganz also ohne Einfluss und ohne Zwang.
Ja, ja. Und dann ist der Otto König geworden da unten.
Von Griechenland.
Der war damals erst so 16, 17 Jahre alt. Der war ganz jung,
ja.
Der war ganz jung, leider nicht so durchsetzungsstark. Die Griechen haben halt gesagt, ja gut, den nehmen wir, weil der kommt aus Bayern, der bringt ein Geld mit. Er hat im Laufe seiner Regentschaft, also die Griechen waren pleite, ja. Knappe Staatskasse,
man kennt das ja nicht.
Auch ungeordnete Verhältnisse anscheinend, haben es versucht mit bayerischen Beamten da, das ein bisschen aufzubauen. Da
ja, unten. Keine Chance, oder?
War schwierig. Der hat dann zum Schluss auch abdanken müssen. Und in der Zwischenzeit hat er Bayern immer wieder für einen Kredit gut gebrauchen können, die allerdings nie zurückgezahlt worden sind. Das hat dann später auch ein bisschen zu Verunstimmung zwischen, sagt man Verunstimmung eigentlich? Verstimmung?
Unfrieden?
Unfrieden oder Verstimmung zwischen Bayern und Griechenland halt dann auch geführt. Ja, bis wir dann ausgekaut haben, dann ja, so in Bayern hat er da seine letzten Tage verbracht.
Erlebt. Mhm. Und dann war es das mit unserer Griechenland-Karriere.
Dann war es das. Und jetzt, warum Otto Brunn? Er hat nämlich sich da unten, wo Otto Brunn ist, das war ja früher das Wald sozusagen, und da gibt es die Otto-Säule, mhm. Und da hat er sich von seiner Familie daheim, sein Vater gleich war dabei und seine Mutter, verabschiedet, und dann ist er quasi runtergezogen nach Nauplia, was damals die Hauptstadt von Griechenland war. Die haben dann natürlich freudig erwartet da unten, aber später war das eigentlich keine so gute Angelegenheit, weil die Griechen, die wollten ja, die Revolutionäre da unten, die wo halt das befreit haben, das Land, wollten selber ein Ding machen, und eigentlich der König, der, was soll denn der, der soll halt ein Gold her tun und
dann Ruhe geben.
Ruhe geben.
Hat die Königsdämmerung schnell eingesetzt.
War nicht sehr erfolgreich, aber waren wir einmal König von Griechenland.
Gell? Regierungspartner quasi.
Ja. Stell dir vor, das war weitergegangen. Mensch, das war ja toll.
Dann kann man jetzt Griechisch.
Super Urlaub machen. Oder, ja, oder die Griechen kannten Bayerisch.
Ja, oder beides. Oder es gibt dann ein bayerisches Griechisch.
Bayerisch-Griechisch.
Ein Greirisch.
Wie sagst du nochmal?
Greirisch.
Ein Greirisch. Das ist ja ideal. Ideal.
Das war's.
Kann man in Griechenland Urlaub machen? Ich meine, jetzt haben wir es ja über die EU gelöst. Aber so?
Hätte man zu jedem Bier nur ein, wie heißt das, Uso gekriegt? Da war quasi das Herrengedeck Kulturgut.
Das Herrengedeck? Das kommt das eigentlich aus dem Norden?
Nein, ich glaube, das weiß ich nicht. Der hat mir eher vorstellen, dass das aus der Mitte von Deutschland kommt.
Aus der Mitte? Sag einmal schnell, was ein Herrengedeck ist, weil ich muss sagen, ich habe es von Leuten aus dem Norden erfahren. Ich habe vorher nicht gewusst, was ein Herrengedeck ist.
Bier oder Schnaps?
Bier oder Schnaps.
Herrengedeck ist ein Herrengedeck.
Das wird als Herrengedeck bezeichnet. Ja. Du hast vorher noch irgendwas gehabt, George.
Also nur ein paar Sachen, wo man halt auch bei der Recherche, wo man denkt, ah, da schau her, der hat das auch noch gemacht. Das darf ich jetzt noch ganz kurz aufzeigen. Also was mir...
Zeig einmal auf.
Also im Zettel sitzt jetzt nicht, jetzt muss ich es vorlesen. Er hat die erste Eisenbahnstrecke gebaut zwischen Nürnberg und Fürth.
Ja.
Oder die erste Personenfahrt machen lassen.
Darf ich dich korrigieren an der Stelle?
Sag.
Er hat's, das ist privat gebaut worden. Aber, also hat überhaupt keine Mittel nicht hingeschossen anscheinend, sondern privat. Die haben da, glaube ich, eine Aktiengesellschaft gegründet. Aber er hat die genehmigt. Und zu Ehren, weil er es genehmigt hat, haben sie es Ludwigsbahn genannt.
Ah, okay. Ja gut, dass ich die habe, meine.
Und was er aber erkannt hat, sehr früh, im Gegensatz anscheinend wohl zu anderen Monarchen in anderen Staaten, dass man es verstaatlichen muss.
Ja, sonst läuft es nicht.
So viel zu
weit. Na gut, dass du das sagst. Und dann halt noch die, was mir immer sehr gut gefällt, Bad Reichenhall, die alte Saline.
Ah ja,
mhm. Warst du schon mal?
Nein.
Das, da muss man unbedingt einmal hin.
Aber ich habe gelesen, dass er da auch mit Leo von Klenze unten gewütet hat, sozusagen.
Ja, also jetzt nicht zum Nachteil.
Mhm.
Nein, ist echt schön.
Sag einmal, alte Saline, was ist da?
Salzbergwerk. Genau. Das ist ein wunderschönes Gebäude. Was da, also du, das ist so, meinst du, so, ist kein Park und kein Komplex, nicht so eine Anlage halt. Und die alte Saline siehst du halt da, und dann kannst du, wenn du schon mal dort bist, auch ins Salzbergwerk gehen.
Mhm. Ich ergänze jetzt halt noch, weil wir gerade bei Mobilität waren, ich springe jetzt eins zurück. Er hat auch einen Kanal gebaut. Und zwar nämlich den Main-Donau-Kanal, genau. Der dann einmal Ludwigskanal geheißen hat, hat es früher schon Pläne gegeben, hat er gemacht, war auch umstritten, oder das, die Bevölkerung und ja, verschiedene Leute haben das bezweifelt, dass das gut ist. Es war dann aber auch nicht gut, aber er ist dafür öffentlich zumindest nicht kritisiert worden. Warum war er nicht gut? Er war nicht gut, weil der Kanal zu eng war und die Schiffe, die wo da fahren wollten, das war halt einfach zu klar. Das war auf gut Deutsch.
Die Generalprobe und, für den Suezkanal.
Und ja, und die Eisenbahn ist immer mehr auf dem Vormarsch gewesen und dadurch war der Kanal nichts.
Und trotzdem war doch der Ludwigskanal der Vorgänger oder die genau. Grundidee für den heutigen Main-Donau-Kanal.
Genau, für den heutigen Main-Donau-Kanal. Natürlich, siehst du, später ist dann erfolgreich gewesen. Aber damals war es eben noch nichts. Da war es noch nicht erfolgreich.
Seiner Zeit voraus, gell?
Seiner Zeit voraus. Hat weit gedacht, muss ich sagen, auch toll, weil gerade das mit der Architektur, finde ich, ist was, was ein Stadtbild einfach prägt.
Ja, auf alle Fälle.
Die Ludwigstraße als Prachtstraße, wo schon viel Staatsempfänge, ob man das sagen kann, wenn jemand gekommen ist, empfangen worden ist, ist einfach unglaublich.
Ist einfach, ja, also richtig schön. Gefällt mir immer noch. Bisschen gräner kann es sein.
Bisschen gräner, ja, das Grün ist da gar nicht, gell? Nein,
nicht recht
fein. Grün ist da nicht, da musst du schon Hofgarten um mich gehen.
Ja, der auch schön ist.
Der auch sehr schön ist.
So. Jetzt haben wir halt viel gelernt über den Ludwig den Ersten.
Ich hoffe, dass wir ein bisschen was gelernt haben. Es darf auch noch so viel geben.
Du, ich bin gedanklich nur bei der Bierrevolution und ich glaube, jetzt steigen wir um in Feierabend.
Und macht man selber eine Bier.
Wir machen uns jetzt ein Herrengedeck, Mani.
Ein Herrengedeck. Dann schauen wir mal. Schorst, und da die sagen, hören wir zwar auf.
Genau.
Ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Aufnahme.
Da freue ich mich auch drauf, Mann. Ich lass dir gut gehen.
Danke, du dir auch. Bis dann.
Bis dann. Servus.
Liebe Zuhörer, jetzt wisst ihr endlich, wer die Ludwigstraße gebaut hat, warum es in Minger ab und zu griechisch ausschaut, wenn es durch die Straße geht und wie wir es sogar geschafft haben, dass wir einen Kini aus Bayern in Griechenland auf den Thron setzen. Was mit dem Ludwig dem Ersten auch sicherlich immer in Verbindung bleiben wird, das ist die Geschichte mit der Lola Montes. Da haben wir eine eigene Folge gemacht. Hört sie sehen gern an, ist durchaus recht interessant. Und ja, das hat ja zur Abdankung geführt, 1848. Da übernimmt dann sein Bruder, nämlich der Max II. Josef, mitten in der Revolution. Wie sich der da geschlagen hat, was der alles da hat, das schauen wir uns nächste Woche an. Herz wieder rein. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt's grübig.